Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Reinkarnation. Dazu begrüße ich herzlich und zum zweiten Mal meinen Gast Dr. Michael Nahm. Guten Tag, Herr Nahm.
Guten Tag, Herr Garcia.
Es gibt einen erfreulichen Grund für diesen Podcast. Sie haben ein Essay geschrieben für den Biggs Contest. Das war ein Wettbewerb, ausgelobt von Robert Bigelow, einem Milliardär, der schon seit längerer Zeit tätig ist, auch in anomalistischen Bereichen. Und in dem Wettbewerb ging es darum, ein Essay einzureichen, das beweist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Ihr Ansatz, Herr Nahm, war, das Phänomen der Wiedergeburt ranzuziehen und auch die zahlreichen Beweise oder Geschichten, die sich darum ranken. Und das Schöne ist, Ihr Essay wurde auch prämiert. Sie gehören also zu den Gewinnern. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche.
Genau. Und ja. In dieser Folge werden wir Ihr Essay Punkt für Punkt durchgehen. Das heißt Climbing Mount Evidence. Der Titel ist ja schon mal interessant. Das heißt also, den Berg der Beweise oder Hinweise zu besteigen. Wie sind Sie zu dem Titel gekommen?
Ja, der Titel ist natürlich eine Anspielung auf den Mount Everest, der ja der höchste Berg der Welt ist und sehr schwer zu besteigen ist. Und irgendwie kam ja dieses Wortspiel in den Sinn und dann hatte ich auch dann ein schönes Foto dazu, das natürlich jetzt nicht den Mount Everest zeigt, sondern in dem Fall die Jungfrau in der Schweiz. Aber ja, das schien mir doch eine ganz treffende Bezeichnung für den Inhalt dieses Essays zu sein, denn der Evidence, also diese Indizien, Beweise oder Hinweise auf ein Überleben des Todes, sind ja keineswegs einfach zu interpretieren, sondern da gibt es ja verschiedene Ansätze, das zu tun. Und man muss sich da teilweise schon gut überlegen, warum jetzt welches Argument zieht oder eben auch nicht zieht oder warum die Argumente der Gegenseite beispielsweise jetzt eben dann nicht gut begründet sind. Und es ist halt ein steiniger Weg sozusagen, ja, bis man dann letztlich in den luftigen Höhen auf dem Gipfel den klaren Überblick erreichen kann. Und das schien mir insgesamt eben ganz passend. Vielleicht soll ich auch noch sagen, dass ja mein Essay nur eines von vielen anderen Gewinnern ist. Also insgesamt wurden in diesem Wettbewerb von Robert Bigelow 29 Essays ausgewählt, die einen größeren oder kleineren Preis bekommen haben. Mhm. Ich lag so in der Gruppe, die so den mittleren, würde ich mal sagen, dann einen von den mittleren erhalten haben.
Ja, aber war auch schon gut dotiert, also nicht schlecht. Und das Geld steht zur freien Verfügung, glaube ich, ne? Das können Sie weiter für Forschung nutzen, das ist nicht gebunden.
Genau, das handelte sich da schon insgesamt um $50.000, die ich zu meiner freien Verfügung habe, und das nimmt man natürlich gerne mal mit.
Ja, das glaube ich. Ist schön. genau, schon in der Einführung, also der Text war auch auf Englisch, also in der Introduction in dem Text, da stellen Sie erstmal klar, dass das Bewusstsein nicht unbedingt nur vom Gehirn produziert wird. Das muss man ja auch erstmal klarstellen, weil sonst wäre ja jede Überlebenshypothese ans Gehirn selbst gebunden. Das heißt, wenn ich das Gehirn zerstöre von einem Menschen, dann kann das Bewusstsein nicht weiterleben. Es sei denn, es befindet sich gar nicht im Gehirn.
Genau, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dazu, wobei man genauso gut sagen kann, es ist eigentlich auch eine Ableitung der Ergebnisse, denn im Grunde muss man in der Wissenschaft ja so vorgehen, dass man erstmal auf die empirischen Befunde schaut, also auf das, was wird berichtet, was wird beobachtet, und daraufhin muss man dann entsprechende Modelle oder Theorien stricken. Und die Tatsache, dass jetzt das menschliche Bewusstsein nicht ausschließlich durch das Gehirn produziert wird, ist ja jetzt eigentlich in dem Fall weniger eine vorausgesetzte Annahme, sondern die leitet sich ja gerade aus den verschiedenen überlebensrelevanten Phänomenen her, wie sie in der Parapsychologie, in der Survival-Forschung eben studiert werden. Und diese Reinkarnationsfälle bieten da, wie ich finde, einen der stärksten Indizienbeweise dafür. Denn wenn Erinnerungen oder auch persönliche Charaktereigenschaften irgendwann, was weiß ich, Jahre später an einem anderen Ort, in einer anderen Person wieder auftauchen, dann ist das für mich schon ein sehr deutliches Indiz dafür, dass das Gedächtnis oder eben auch diese genannten persönlichen Charakteristiken, Merkmale und so nicht von diesem Gehirn produziert worden sind. Dann wäre das der Fall, dann dürften sie ja eben nicht weiter existieren, sondern wären tatsächlich mit dem Gehirn zugrunde gegangen.
Genau, also das, die haben überlebt oder müssen irgendwo überlebt haben.
Ja.
Genau, sie hatten nämlich eine Liste auch, was denn wohl das Beste wäre, um dieses Überleben nach dem Tod festzustellen. Und es gibt ja noch andere Phänomene, die will ich jetzt nur kurz erwähnen, zum Beispiel Nachtodkontakte, Poltergeistphänomene, ein Medium, was zum Beispiel Kontakt hat, Nahtoderfahrung, Past Life Regression, was ist das, diese Rückführung?
Ne? Ja, es sind also hypnotische Rückführungen.
Genau, oder auch unser letzter Podcast ging drüber, Terminal Lucidity, also terminale Geistesklarheit.
Mhm.
Das sind ja auch Dinge, die schon darauf hindeuten, dass das nicht nur rein im Gehirn sein kann, das Bewusstsein. Da muss mehr sein.
Genau, also diese Reinkarnationsfälle sind ja keineswegs der einzige Hinweis darauf.
Dass es das gibt, genau.
Ja.
Aber Sie konzentrieren sich jetzt vor allem auf Reinkarnation oder im Englischen werden die auch CORT genannt, ne? C-O-R-T, was ist das? Cases of Reincarnation Type.
Heißt genau, das, Cases of the Reincarnation Type, was dann als CORT abgekürzt wird. Das ist eine Bezeichnung, die von Ian Stevenson stammt, der ja ab den 1960er Jahren, also zum ersten Mal wirklich diese Fälle in systematischer und auch in größerem Umfang untersucht hat. Und mit dieser Bezeichnung versucht er eben zu vermeiden, von vornherein zu implizieren, da handelt es sich um Reinkarnation. Also die Deutung ist da zunächst noch offen, wenn man einfach mal diesen Begriff an sich nimmt. Aber das ist auch in der heutigen Sprechweise der Fall, wenn man zum Beispiel Reinkarnationsfälle sagt oder Reincarnation Cases. Es gibt manche Autoren, die tun das, weil ja dieses Cases of the Reincarnation Type doch ein recht sperriges Wortgebilde ist und weil man mit der Abkürzung CORT oft wenig anfangen kann. Deswegen also Reincarnation Cases oder Reinkarnationsfälle. Das ist einfacher verständlich, aber es ist auch da so, dass das zunächst mal nur eine Beschreibung ist. Also wenn jetzt ein Kind eben sagt, ich habe schon mal gelebt, dann ist das zunächst einfach mal ein Reinkarnationsfall, ohne dass das aber automatisch auch impliziert, dass die Reinkarnation hier tatsächlich stattgefunden hat, sondern das erfolgt dann ja in einem zweiten Schritt, wenn man eben daran geht, diesen Einzelfall oder am besten ganze Fallsammlungen zu sichten und zu interpretieren und dann das plausibelste Modell für ja auch wiederum einen Einzelfall oder das Gesamtpaket oder eine größere Gruppe von Fällen da zu finden.
Mhm. Ja, Sie erwähnten gerade Stevenson. Die Idee oder das Konzept der Reinkarnation ist ja schon sehr alt, tausende Jahre alt. In vielen Religionen kommt das vor. Aber dieser Ian Stevenson, der hat angefangen mit der, ich nenne das mal modernen Reinkarnationsforschung, oder? Der ist da systematisch rangegangen.
Genau, also die Fälle, Reinkarnation als ein Konzept existiert tatsächlich seit im Grunde tausenden von Jahren. Wir finden das natürlich am bekanntesten im indischen oder asiatischen Raum. Aber Reinkarnationsglauben gibt es auch in verschiedenen anderen Kulturen, in anderen Kontinenten, zum Beispiel bei bestimmten nordamerikanischen Indianervölkern, bei den Drusen im Libanon, bei bestimmten türkischen Volksgruppen wie den Alevi oder auch in afrikanischen, zentralafrikanischen Volksgruppen. Das hat dann jeweils auch so eine ganz eigene Ausprägung. Zum Beispiel das, was man ja in Indien und den anliegenden Ländern oft als Karma bezeichnet. Mhm. Das taucht in diesen anderen Reinkarnationsvorstellungen gar nicht erst auf. Es ist also so gesehen auch einfach eine kulturspezifische, kulturgeprägte Angelegenheit. Und Interessanterweise ist es aber auch so, dass diese Fälle, wonach also Kinder behaupten, schon mal irgendwo anders gelebt zu haben, auch schon seit vielen Hunderten oder vielleicht tausenden Jahren berichtet werden. Es gibt vereinzelte Berichte von solchen Fällen, die sich ja in sehr alten Texten finden. Aber richtig gut dokumentiert sind sie natürlich aus heutiger Sicht jetzt nicht. Und das begann eigentlich erst, also dass man da verstärkt Augenmerk drauf gelegt hat, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also überhaupt so parapsychologische Phänomene oder die Survival-Frage auch verstärkt in den wissenschaftlichen Kontext gerückt wurde. Und ein bekannter älterer Fall aus diesen Tagen betrifft zum Beispiel Shanti Devi. Das war ein indisches Mädchen, das ein Leben erinnert hat, das sich also ja auch in Neu-Delhi abgespielt hat. Sie selbst lebt dabei etwa 145 Kilometer von Delhi entfernt. Und das ja sorgte damals für so viel Aufmerksamkeit, dass sogar Mahatma Gandhi eine Untersuchungskommission gebildet und da in diesen Fall zur Untersuchung mit eingebunden hat. Und ja, so weiter und so fort. Das war so ein paradigmatischer Fall. Aber es kamen andere dazu, die teilweise auch noch relativ gut dokumentiert sind. Aber es ist richtig, dass die wirklich große und umfassende Untersuchung erst mit Ian Stevenson begann. Und zwar so ab dem Jahr 1960.
Der ist dann wirklich durch Indien gereist und durch verschiedene Länder. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat er so Familien überhaupt kennengelernt oder wie läuft sowas ab?
Naja, er hat ja zunächst einmal eine umfassende Literaturstudie betrieben, hat also existierende Fälle zusammengetragen und gesammelt und hat sich dadurch wahrscheinlich schon sehr, sehr gut in der Forschungslandschaft einfach ausgekannt. Und wie gesagt, gab es ja gerade in Indien auch immer schon lokale Forscher, die solche Fälle gesucht oder halt studiert haben. Und er wird sich da dann auch einfach bemerkbar gemacht haben. Wie genau, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen. Aber er hat sehr schnell einen ziemlichen Bekanntheitsgrad erlangt und hatte auch in verschiedensten Ländern Personen, die ihm Fälle zugetragen haben, die beispielsweise Zeitungen gelesen haben. Sobald dann irgendwann mal so ein Fall irgendwo erwähnt worden ist, wurde er sofort informiert, hat dann auch da viele verschiedene Mitarbeiterinnen gewonnen im Laufe der Jahre, die auch dann teilweise übersetzt haben. Und da kam eins zum anderen. Also Ian Stevenson hat ja weit über 2000 Fälle insgesamt zusammengetragen in seiner Datenbank. Und in sehr vielen Fällen ist er tatsächlich vor Ort gewesen. Er war sehr, sehr viel auf Reisen, teilweise monatelang, und hat dann die ganzen Fälle, die halt jeweils auf seiner abzuarbeitenden Liste standen, sukzessive ja, untersucht, die Leute aufgesucht, die Familien aufgesucht, die Zeugen befragt und so weiter und so fort. Also man kann sagen, dass es schon so sein Lebenswerk war, also mit Abstand seine Hauptbeschäftigung, obwohl er auch in anderen Bereichen sehr aktiv war, was jetzt parapsychologische Forschung oder die Überlebensfrage betraf.
Wurde dafür sehr wahrscheinlich auch kritisiert, oder? Haben diese Familien Geld von ihm erhalten oder sowas? Oder gäbe es irgendeinen Grund, dass indische Familien da betrügen? Das sind sehr wahrscheinlich die Hauptvorwürfe, ne, dass das alles Betrug war.
Ja, also Kritik gab es natürlich schon und gibt es auch heute immer noch, und zwar jetzt hauptsächlich tatsächlich an Stevenson, wobei ja mittlerweile zahlreiche andere Forscher ähnliche Untersuchungen und Forschungen angestellt und publiziert haben. Aber ein Kritikpunkt war zum Beispiel schon, dass er eben da als Übersetzer teilweise nutzen musste, und dann kann man ja gar nicht wissen, ob die wirklich richtig übersetzt haben, oder man kann gar nicht wissen, ob die wirklich die Wahrheit erzählt haben, die Leute, die er da befragt hat, weil solche Leute, die jetzt beispielsweise in ländlichen Gegenden Indiens oder Sri Lankas wohnen, ja oftmals sehr große Hemmungen haben, gegenüber einem berühmten westlichen Professor dann frei zu sprechen oder ihre Geschichte zu erzählen. Und da spielt dann auch gleich die Sache mit rein, inwiefern diese Leute jetzt belohnt wurden für ihre Auskünfte oder auch nicht. Müsste ich auch jetzt genauer nachschauen, aber ich glaube, Stevenson hat das anfangs getan mit eher so kleineren Geschenken, was weiß ich, mal ein Taschenmesser, mal dies, mal jenes. Aber das führte oft zu Verwerfungen innerhalb der Familie, weil es dann auch darum ging, war das Geschenk jetzt groß genug oder wer genau soll es denn bekommen? Und dann natürlich eben auch der Vorwurf, er besticht ja die Leute, damit sie dann letztlich sagen, was er hören möchte. Und er hat das in späteren Jahren sehr, sehr stark reduziert wenn überhaupt noch Geschenke, wenn er überhaupt noch Geschenke verteilt hat. Ich glaube, oft hat er das überhaupt nicht mehr. Aber auch das führte natürlich zu Problemen, weil die Leute sich dann oft gefragt haben, ja, warum soll ich dem jetzt was erzählen, wenn der ist reich, der kommt im Flugzeug her, hat teure Klamotten an, aber er ist nicht mal in der Lage, mir, was weiß ich, ein paar hundert Rupien oder was auch immer zu geben, womit ich monatelang leben könnte, was für ihn ja kann er aus seiner Portokasse zahlen. Aber das hat er tatsächlich dann weitgehend vermieden, um sich eben genau diesem Vorwurf dann möglichst wenig auszusetzen.
Ja. Dann ist das ja wahrscheinlich so, das sind oft Kinder, die das berichten, oder? Junge Kinder?
Das sind junge Kinder, teilweise sehr junge Kinder. Und die Interviews mit denen sind natürlich erst recht schwierig, weil so ein kleines Kind zum Gegenüber einem Fremden oft auch Hemmungen hat. Mhm. Aber die Kinder haben ja teilweise ihren Eltern schon sehr früh von ihren Erinnerungen erzählt. Die wurden teilweise auch aufgezeichnet, sodass also die Gespräche auch mit den Zeugen für Stevenson sehr, sehr wichtig waren. In manchen bedeutenden Fällen hat er ja 20 bis 30 Zeugen befragt, in einem besonders interessanten Fall sogar 53, um sich eben da wirklich zu versichern, dass die Geschichte, so wie sie da transportiert worden ist, tatsächlich zumindest in groben Zügen der Wahrheit entspricht. Und das ging auch wohl im Großen und Ganzen ganz gut. Also Stevenson wusste sehr wohl, dass das nicht das Optimum ist, was er da jetzt herausholen kann aus diesen Fällen. Aber er war doch im Großen und Ganzen sicher, dass er in der Lage war, die Fälle einigermaßen authentisch zu rekonstruieren. Und er ist natürlich auch auf betrügerische Fälle oder auf sehr seltsame Fälle gestoßen, die er dann also den Leuten so nicht abgenommen hat oder wo er sogar auch Betrug nachweisen konnte. Er war ja auch nicht dumm. Er war Psychiater von seiner Ausbildung her, hat sogar ein Buch geschrieben über die psychiatrische Untersuchung von Patienten und so weiter, wie die also zu untersuchen, zu befragen seien und so weiter. Er wusste schon, was er tat. Und er hat es ja dann wirklich über 40 Jahre hinweg dann auch durchgeführt, ist also in die hinterletzten ländlichen Gegenden Asiens, Afrikas oder wo auch immer hingefahren, hat da unglaubliche Erfahrung gesammelt im Zuge dieser Arbeiten. Und man muss schon sagen, das hätte er nicht gemacht, wenn er irgendwie gemerkt hätte, holla, meine Arbeiten führen ja letztlich zu nichts oder ich werde hier nur betrogen oder kann irgendwie keine wirklich plausiblen Ergebnisse da erzielen. Also davon kann man ausgehen, dass Stevenson schon sehr genau wusste, was er da macht und auch, dass sich die Arbeit für ihn lohnte.
Ist das dann so? Also das fällt ja sehr wahrscheinlich zuerst den Eltern auf. Und so ein Kind muss das ja irgendwie kommunizieren. Ist das, sobald die anfangen können zu sprechen oder teilen die einen das dann mit? Irgendwas stimmt nicht oder ich bin eigentlich diese Person und ich bin im falschen Körper oder wie fängt das an?
Ja, also genau so fängt es meistens an. Also es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wann genau ein einzelnes Kind damit anfängt. Meistens ist das, glaube ich, so zwischen 2 und 3,5 Jahren. Mhm. Aber es gibt tatsächlich etliche Fälle, wo ein Kind praktisch schon mit den ersten Worten, die überhaupt über die Lippen kommen, auf dieses vergangene Leben Bezug nimmt. Oder teilweise schon bevor sie überhaupt anfangen zu sprechen, laufen die Kinder weg, wollen irgendwo anders hin oder führen irgendwelche Handlungen aus, die auf das vorherige Leben hindeuten. Sie haben vielleicht sogar Albträume, sie haben Phobien, bevor sie überhaupt sprechen können. Und erst im Zuge ihres sich entwickelnden Wortschatzes kommt dann sukzessive immer klarer raus, was sie eigentlich wollen, worauf sie hinaus wollen, was ihr Anliegen ist, warum sie so entrüstet sind, warum sie die Eltern so schlecht behandeln zum Teil. Ne? Ja. Weil die tatsächlich sagen, du bist nicht meine Mama, du bist nicht mein Papa, ich wohne nicht hier, ich bin groß, ich habe eine Familie. Und teilweise geben die dann ja relativ detaillierte Auskünfte über das, an was sie sich erinnern, auch über die Todesumstände und so weiter. Und die Eltern sind oftmals überhaupt nicht glücklich damit, weil sie sich ja auch, wie erwähnt, teilweise ziemlich zurückgesetzt fühlen von ihrem Kind. Und es gibt sogar in Ländern, wo also diese Fälle relativ verbreitet sind, regelrechte Techniken, womit man also als Eltern versucht, das Kind davon abzuhalten, solche Aussagen zu tätigen. Und das geht bis hin zu Schlägen und Prügeln. Ja, wenn du nicht sofort aufhörst, darüber zu berichten, dann setzt es was. Und es setzt auch in vielen Fällen tatsächlich was. Aber oft lassen sich die Kinder noch nicht mal davon beirren, sondern beharren weiter drauf, dass sie hier gar nicht hingehören und auch ganz dringend nach Hause wollen zu ihrer eigentlichen Familie.
Ja. Und Nächster Schritt wäre dann, diese eigentliche Familie zu finden. Oder? Ist ja auch gar nicht so leicht, sehr wahrscheinlich. Oder erinnern die sich an ihre Adresse und ich wohnte da und da? Oder die umschreiben die dann ihre Dörfer? Das ist in Indien ja auch damals schwierig gewesen, ne?
Ja, also Adressen gibt es ja in dem Sinn oft gar nicht wirklich. Und alles, was mit Zahlen und so weiter zusammenhängt oder so ganz spezifischen Informationen, das ist auch in der Regel eher schwierig. Aber es gibt auch solche Fälle. Es gibt ja sogar einen Fall, den ich in dem Essay auch beschrieben habe, wo ein kleines Mädchen eine Telefonnummer sagt, ihr müsst da anrufen, da komme ich her oder das ist die Nummer meiner Familie. Das haben die Eltern sogar getan. Es hat dann letztlich nicht gestimmt. Aber es kam dann über andere Wege tatsächlich diese Familie identifiziert worden raus, dass die Nummer fast gestimmt hat. Also nur die beiden letzten Ziffern waren in ihrer Reihenfolge vertauscht, sonst hat die Nummer gestimmt. Und also so frappierende Details gibt es dann schon auch.
Ach.
Aber ja, sehr oft reichen auf jeden Fall auch die Begleitumstände, um diese Familie zu identifizieren, wobei das sehr häufig eben auch gerade nicht der Fall ist. Und das finde ich ist auch sehr wichtig zu betonen, denn auch die Kritik, die sich an diesen Reinkarnationsfällen oftmals entzündet, die betrifft ja immer nur die Fälle oder die sogenannten gelösten Fälle, wo also tatsächlich jetzt eine zu den Erinnerungen des Kindes passende Person gefunden werden konnte. Aber es gibt ja sehr, sehr zahlreiche Fälle, wo das eben nicht der Fall ist, wo keine Person gefunden werden konnte, zu der das Kind oder diese Erzählung des Kindes passen. Warum auch immer. Trotzdem bleiben die Kinder steif und fest dabei, dass sie schon mal gelebt haben und dass sie also jemand anderes sind und so weiter. Das heißt, es hängt gar nicht wirklich davon ab, ob man jetzt eine Person erfolgreich findet oder nicht, was finde ich auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, diese Fälle sind eben nur deswegen da, weil eben man sich da aus diesen Verbindungen irgendwelchen Aufstieg im sozialen Milieu erhofft oder finanzielle Vergütungen oder was auch immer. Also das ist einfach oft wirklich nicht der Fall.
Sind die Berichte in Ländern, wo man daran glaubt, religiös häufiger? Passiert das in Europa kaum?
Also sie sind definitiv häufiger, speziell in Indien oder auch im Libanon, wo solche Reinkarnationsvorstellungen sehr verbreitet sind, sind sie wesentlich häufiger als in anderen Kulturen, als auch im Westen. Wobei die Frage ist, woran liegt das genau? Da kann es natürlich verschiedene Gründe geben, denn zum Beispiel auch selbst in Indien sind die Fälle in Nordindien wesentlich zahlreicher gesät als beispielsweise in Südindien. Warum das im Einzelnen so ist, lässt sich schwer sagen, aber es hängt sicherlich auch damit zusammen, wie solche Fälle aufgenommen werden, wenn ein Kind zum ersten Mal anfängt, davon zu erzählen. Denn also wir kennen, wie gesagt, auch Fälle im Westen, in Amerika, in Europa, sogar in Deutschland. Dieter Hassler ist ja hier einer derjenigen, der solche Fälle untersucht hat, auch in Deutschland. Da kommt es natürlich darauf an, wie die Eltern darauf reagieren, ne? Ob sie das überhaupt für erwähnenswert halten, ob sie das überhaupt weiterverfolgen, ob sie es unterdrücken, ob sie es ihren Eltern, ihren Nachbarn oder Freunden erzählen und so weiter und so fort. Das heißt, es kann auch in diesen Ländern, wo vergleichsweise wenige Fälle berichtet werden, sein, dass diese Fälle eigentlich wesentlich häufiger sind.
Ja, es gibt keine Theorie darüber, dass nicht jeder Mensch schon mal wieder geboren wurde. Und das kann man halt dann gar nicht sagen, ne?
Ja. Naja, also wissenschaftlich gesehen kann man das sicherlich nicht sagen, aber es ist natürlich ein Bestandteil des Glaubens. Also zum Beispiel jetzt gerade in Indien hat man ja schon die Konzeption, dass jeder irgendwie wiedergeboren wird und dass das auch im Zusammenhang mit seinem jeweils im letzten Leben erwirtschafteten Karma dann zusammenhängt, wo und wie genau das dann vonstatten geht. Aber wenn man jetzt wirklich von der Empirie ausgeht, und das muss man in diesem Kontext einfach tun, dann wissen wir im Grunde nur, dass in manchen Fällen so eine Reinkarnation stattgefunden zu haben scheint. Aber daraus können wir eben nicht schließen, dass das immer der Fall ist und bei jedem Menschen. Das wäre ja nicht zulässig. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt mal verschiedenen Aussagen Glauben schenkt, die aus dem Kontext auch anderer Survival-Forschung stammen, Mediumismus oder auch Nahtoderfahrung. Da heißt es ja, dass die Menschen bestimmte Aufgaben haben und nur zum Teil eben hier auf Erden dann realisiert werden und dass manche, die dann halt ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht haben oder die partout nicht wollen, ja, keine Ahnung, dann eben auch sich nicht reinkarnieren müssen. Also, und ich denke auch, das ist wahrscheinlich wesentlich komplexer, als es jetzt von bestimmten Religionen im Glaubensgut so tradiert wird.
Okay, jetzt hätten wir dieses Kind zum Beispiel, das erinnert sich und die Eltern spielen da auch mit und fahren in dieses andere Dorf und besuchen zum Beispiel die Familie, in der das Kind angeblich gelebt hat. Was passiert denn dann? Macht man dann so Tests? Guckt man, ob das Kind sich erinnert an irgendwas oder irgendwelche Geheimnisse kennt?
Ja, das sind dann Möglichkeiten, aber auch das gestaltet sich im Einzelfall alles wieder sehr verschieden. Also es gibt ja Kinder, die wirklich fordern, ich will jetzt sofort dahin und die dann auch also praktisch die Reise dorthin anführen, die dann, die sich in dieser Stadt auszukennen scheinen, die genau wissen, wo ihr Haus gelegen hat, die den Weg von sich aus einschlagen, die dahin eilen. Und wenn sie dann die Familie aus ihrem vermeintlichen vorherigen Leben treffen, auch sofort die, was weiß ich, ihre damaligen Eltern oder Verwandten wiedererkennen, im Extremfall sich ihnen freudig um den Hals werfen, obwohl es ja nach standardmäßiger Betrachtungsweise sich um vollkommene Fremde für sie handelt, die sie nie zuvor gesehen hat. Das sind sehr eindrucksvolle Beispiele, auch teilweise sehr emotional, da können Tränen fließen und so weiter. Aber es läuft natürlich nicht immer so ab. Manche Kinder sind auch sehr befangen oder können sich auch jetzt an die genauen Umstände gar nicht so erinnern. Oder es ist unter Umständen auch sehr viel Zeit vergangen. Manche Kinder werden ja erst im fortgeschrittenen Alter von, ich sag mal, 6 oder 7 dann mit diesen Familien konfrontiert. Da sind die unter Umständen schon sehr befangen oder haben auch einiges von ihren ursprünglichen Erinnerungen nicht mehr verfügbar. Auch die Emotionen, die sie vielleicht mit 2 oder 3 Jahren an den Tag gelegt haben, sind schon verflacht. Also da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Aber natürlich ist es richtig, dass am aussagekräftigsten solche Fälle sind, wo dann diese Kinder von sich aus verschiedene Einzelheiten oder auch Personen erkennen. Und am besten gestaltet man das auch derart, dass man das ein bisschen systematisch angeht. Also dass zum Beispiel ein Kind in einen Raum gebracht wird, das jetzt eben über diese Erinnerungen verfügen will. Und dann führt man beispielsweise einzeln Personen aus der ehemaligen Familie in dieses Zimmer herein, auch ohne zu sagen, um wen es sich dabei handelt. Und im Idealfall sagt eben das Kind dann, ja, du bist, was weiß ich, der Bruder meines Vaters oder du bist die Tochter meines Bruders meines Vaters oder meine Mutter höchst selbst und so weiter. Oder man, ja, lässt sie auch Gegenstände wiedererkennen. All das gab es schon. Und es gibt auch, also was ich in dem Essay ja als jetzt Geheimnisfälle bezeichnet habe, eine ganze Reihe von interessanten Berichten, wonach diese Kinder auch über Dinge Bescheid wussten, die kein anderer lebender Mensch mehr wusste. Also zum Beispiel ein Kind konnte dann zum Beispiel die anderen Personen in ihrer Begleitung zu einer Betonmauer führen, wo die vorherige Persönlichkeit ihren Namen mit einem Datum eingeritzt hat. Das wusste zum Beispiel niemand, auch von der Familie dieses Kindes, dass da dieser Name in der Wand stand. Andere berichten davon, wo sie in ihrem vorherigen Leben geheime Waffenverstecke angelegt hatten, die dann tatsächlich auch gefunden werden. Oder manchmal geht es auch um Geld, in der Regel auch eher kleinere Beträge, wie das halt in ländlichen Gegenden Asiens so ist. Aber all das gibt es und das ist natürlich besonders eindrücklich, wenn also das Kind jetzt über ein Wissen verfügt, über das kein anderer lebender Mensch verfügt. Das heißt ja tatsächlich, dass, wenn das eben jetzt authentisch sein soll, womit ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dann das Kind tatsächlich Zugriff auf eine Erinnerung hat, die nicht aus ihm selbst herausstammen kann.
Ja, da wird es für die Kritiker dann schwierig.
Ne? Ja, also in dem Fall bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, der Fall ist im Grunde halt irgendwie konstruiert.
Ne? Es wurde betrogen, ne? Das ist das Einzige, was geht. Oder es gibt, da reden wir später noch drüber, über die Living Psy. Es gibt so ein paar Ansätze, die versuchen, das zu erklären ohne Betrug, aber ja. Genau, jetzt gibt es, das Kind zeigt ein bestimmtes Verhalten und es gibt auch hier noch somatische Fälle. Also es gibt auch Muttermale, Geburtsfehler und so, die scheinbar auch geerbt wurden von dem Kind. Ne? Dass die Person, die reinkarniert ist, hatte ein Muttermal oder hatte eine, ist gestorben durch eine bestimmte Verletzung, zum Beispiel vom Auto angefahren oder erstochen worden. Und das reinkarnierte Kind hat genau an derselben Stelle eine Narbe oder ein Muttermal oder sowas. Ne?
Mhm.
Ist das immer so? Ist das häufig? Das hat doch der Stevenson auch erforscht, oder?
Ja, das hat er. Und also unter denen, diesen Fällen, die ich als somatische Fälle bezeichne, gibt es auch wiederum eine sehr große Bandbreite. Also es gibt tatsächlich solche Sachen, die jetzt Muttermale oder auch Geburtsdefekte betreffen, die auch dann tatsächlich mit beispielsweise Verletzungen korrespondieren, die letztlich zum Tod dieser vorherigen Persönlichkeit geführt haben. Aber es gibt auch ganz allgemeinere Sachen wie eine Gesichtsähnlichkeit, also dass die vorherige Person der jetzigen sehr, sehr ähnlich sieht, oder dass auch zum Beispiel also auch kulturübergreifend solche Merkwürdigkeiten auftreten. Also sehr interessant finde ich zum Beispiel diese Fälle von Kindern in Burma oder heute Myanmar, die Stevenson untersucht hat. Das waren 25 Stück von diesen Kindern, die haben behauptet, sie seien in ihrem letzten Leben japanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewesen und seien also da irgendwo zu Tode gekommen. Und dann wurden sie da anscheinend wiedergeboren und erinnerten tatsächlich an Soldatenleben. Und viele Leute, die mit solchen Kindern zu tun hatten, auch jetzt Eltern oder halt aus dem Bekanntenkreis, die haben immer schon gemeint, so, na, die sehen auch irgendwie ein bisschen anders aus als unsere burmesischen Kinder. Die sehen irgendwie japanischer aus. Und es gab dann auch einen japanischen Forscher, der sich mit diesen Reinkarnationsfällen beschäftigt, hat das dann einfach mal getestet und hat die ganzen Fotografien, die Stevenson angesammelt hat, verglichen. Also von Kindern, die jetzt in Burma seinerzeit einfach so behauptet haben, ich habe schon mal gelebt als ein burmesisches Menschenwesen, ja, oder als ein japanischer Soldat, und hat diese Bilder also irgendwie so Pärchen zusammengeordnet, die sich irgendwie möglichst gut entsprachen auf verschiedenen Ebenen, und hat diese Pärchen von Bildern, ich habe über 100 japanischen Personen vorgelegt, ohne zu sagen, um was es dabei geht. Und die sollten sagen, welcher von den beiden Menschen sieht jetzt japanischer aus. Ja. Und da kam tatsächlich also mit einer statistisch hochsignifikanten Ergebnis raus, ja. Wahrscheinlichkeit, genau, danke, dass das tatsächlich wohl so war. Also die Kinder, die sich an ein Leben als japanischer Soldat erinnert haben, sahen tatsächlich signifikant häufiger tatsächlich japanischer aus. Also auch das fällt schon in diesen Bereich der somatischen Fälle. Dann gibt es auch innere Erkrankungen, die sich mit irgendwelchen inneren Erkrankungen der vorherigen Person zu decken scheinen und so weiter und so fort. Also es gibt ein ganzes Spektrum von solchen körperlichen Aspekten im Rahmen von den Reinkarnationsfällen, und all diese zusammengenommen ergeben in Stevensons Datenbasis ungefähr ein Drittel der Fälle, die er untersucht hat. Also sie sind insgesamt sogar relativ häufig.
Ach, vor allen Dingen in Burma, also jetzt Myanmar und Japan, die waren ja verfeindet. Also die Eltern haben bestimmt gedacht, oh Gott, schrecklich, du warst doch bestimmt kein japanischer Soldat. Also das hätte die Familie auch nie dem Kind einflüstern wollen oder so. Ne? Das möchte man in Burma eigentlich gar nicht.
Nein, ganz im Gegenteil. Also das war für die betroffenen Eltern immer ein großer Schreck, weil tatsächlich die Japaner da ja als Kriegspartei gekämpft haben und da sehr viele Gräueltaten auch verrichtet haben, weswegen sie in der Bevölkerung der damaligen Landstriche sehr, sehr unbeliebt waren. Und wenn jetzt natürlich jemand ein Kind bekommt und dieses Kind fängt an zu behaupten, hier ist es viel zu heiß, euer Essen schmeckt nicht, ich will nach Japan, ich will nach Tokio zurück und ich will übrigens sowieso diese komischen Kleider nicht tragen und schon gar nicht Mädchenkleider, ich will eigentlich, ich bin ein Soldat, ja. Und ich habe eigentlich hier gekämpft, ja, als japanischer Soldat, das ist für viele Eltern ganz schrecklich. Und auch viele Dorfbewohner mögen sowas natürlich nicht. Das wird dann oft versucht, auch dann geheim zu halten. Oder Stevenson berichtet auch von einem Kind. Das ist also so forsch und so auch wohl aggressiv und insistierend aufgetreten, dass es tatsächlich dann von den Dorfbewohnern bei lebendigem Leibe verbrannt worden ist.
Wow.
Also das geht teilweise dann schon auch drastisch zur Sache oder ging. Und man kann natürlich schlecht argumentieren, dass das jetzt irgendwie Fälle sind, die konstruiert worden sind, um da irgendwem zu gefallen oder vielleicht berühmte Wissenschaftler aus dem Westen anzulocken oder all sowas. Also das würde ich sagen, sticht in diesen Fällen nicht das Argument.
Ja, Sie haben sogar Twin Cases, ne? Da gibt es genau in Burma gab es sogar zwei Zwillingsschwestern, die sich beide daran erinnert haben, Soldaten zu sein. Finde ich, ja. Find ich sehr interessant. Die konnten sogar sagen, wo sie gefallen sind, wie die Umstände des Todes waren. Und ja. die wollten, glaube ich, immer zurück nach Japan, um ihrer Mutter zu helfen.
Ja, also so ungefähr war es schon. Also das ist tatsächlich einer von diesen interessanten Zwillingsfällen. Also Zwillingsfälle sind grundsätzlich sehr interessant und die haben auch Stevenson aus verschiedenen Gründen besonders interessiert. Aber in dem Fall war das so, dass diese beiden Mädchen das Leben erinnert haben von zwei Brüdern aus Japan, die auch immer gemeinsam gekämpft haben und die auch gemeinsam in diesem einen burmesischen Dorf bei einem Luftangriff der Alliierten zu Tode gekommen sind. Und also dort lebende Eltern haben 14 Jahre nach diesem Luftangriff eben zwei Mädchen bekommen als Zwillingspärchen. Und die haben dann irgendwann angefangen zu behaupten, sie seien eben japanische Soldaten, waren aber zugleich auch sehr, sehr zurückhaltend und haben also auch ihren Eltern gegenüber kaum irgendwelche Informationen über dieses Leben preisgegeben. Die Eltern selber wollten davon offenbar auch nicht viel hören, weswegen dieser Fall auch außerhalb des ganz unmittelbaren Personenkreises, des betroffenen Personenkreises überhaupt nicht bekannt war. Und nur weil ein Mitarbeiter Stevensons auch in unmittelbarer Nähe dieser Ereignisse ein Haus hatte, wurde der auf diesen Fall auch aufmerksam. Und er war dann letztlich der erste Mensch, der überhaupt diese Zwillinge mal genauer befragt hat, an was sie sich erinnern. Und da, zu dem Zeitpunkt, waren die beiden schon 16 Jahre alt. Also man sieht auch daran, dass da also nie viel Aufhebens drum gemacht worden ist. Mhm. Und als er eben diese Mädchen befragte, sind auch beide in Tränen ausgebrochen und haben also berichtet, dass sie aus Japan stammen, dass ihr Vater schon verstorben war, dass sie aber sehr eng mit ihrer Mutter verbunden waren. Und diese Mutter hat ihnen auch gesagt oder hat sie angefleht, geht nicht in den Krieg, geht nicht zur Armee. Sie haben das trotzdem getan. Und als sie dann angegriffen worden sind und im Sterben lagen, hat sie wohl auch eine tierische Sehnsucht nach dieser Mutter gepackt, vielleicht auch das schlechte Gewissen, sodass sie sich im Moment des Todes wie nach Japan versetzt gesehen haben. Sie waren bei ihrer Mutter, haben sie in ihrer Wohnung gesehen, haben versucht, mit ihr zu kommunizieren, was aber nicht gelungen ist. Anscheinend hat diese Mutter sie überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann irgendwann, meinten sie, sind sie halt praktisch wie aus einem langen Traum wieder zu Bewusstsein gekommen, wieder aufgewacht und fanden sich aber plötzlich in Mädchenkörpern in Burma wieder. Und dieses ganze Erlebnis war für sie also äußerst dramatisch und traumatisch, sodass sie also darüber einfach nicht sprechen wollten, auch nicht zu anderen, weil es für sie zu schwer war, das irgendwie zu verdauen. Für sie war das ja praktisch noch unmittelbare Vergangenheit, obwohl ja 14 Jahre oder 15, ja, bis sie da irgendwann, oder 16, bis sie überhaupt anfangen zu sprechen, vergangen waren. Und es heißt sogar in dem Bericht auch, dass die beiden anfangs, als sie dann miteinander oder als sie zu sprechen lernten, in einer für alle unverständlichen Sprache miteinander sprachen, was jetzt leider niemand mal systematisch geprüft hat, aber da ging man später davon aus, dass das eben wohl nur Japanisch gewesen sein kann. Also ein sehr interessanter Fall, ein sehr facettenreicher Fall und es gehört auch zu genau diesen Fällen, die ich in meinem Essay kurz zusammengefasst habe.
Ja, sprechen wir von Distanz. Spielt zeitliche Distanz, räumliche Distanz eine Rolle? Wird man in der Nähe wiedergeboren oder ist das egal?
Naja, auch das ist unterschiedlich und interessanterweise auch kulturspezifisch. Das heißt, es passt sich ein bisschen den kulturellen Glaubensvorstellungen an. Also was zum Beispiel jetzt die Zeit betrifft, da ist es so, dass im Reinkarnationsglauben der Drusen eine Reinkarnation immer sofort zu erfolgen hat. Also praktisch, wenn ein Mensch stirbt, muss er sich praktisch im nächsten Moment irgendwo schon wieder reinkarnieren. Da gibt es also keine Zwischenzeit, keine Pause für die Seele, wenn man so will.
Ja.
Und jetzt ist es dann interessanterweise auch so, dass von allen Ländern und Kulturen, die Stevenson und andere studiert haben, auch dort der durchschnittliche Zeitintervall zwischen Tod und Wiedergeburt oder Geburt des neuen Kindes, wenn man so will, am kürzesten ist. Und ich glaube, das sind irgendwie so 3 Monate. Also natürlich auch weit entfernt von dieser praktisch Nullzeit, aber immerhin ist es relativ kurz. Und wenn man dann in andere Länder geht, zum Beispiel gerade im Westen, wo ja Reinkarnationsvorstellungen überhaupt keine Rolle spielen, da können teilweise Jahrzehnte vergehen, bis ein Kind wiedergeboren wird, auch jetzt mal, dass man unterstellt, dass es so war, 40 Jahre, 50 Jahre. Es gibt diesen sehr bekannten Fall des des James Leiningers, diesem Kind, das ein Leben eines Flugzeugpiloten im Zweiten Weltkrieg erinnert hat, oder auch der Fall des Ryan Hammonds, der das Leben eines recht unbekannten Menschen in Hollywood oder verhältnismäßig unbekannten Menschen in Hollywood erinnert hat. Das waren, glaube ich, immer so schon 40, 50 Jahre, die dazwischen lagen. So gibt es da eine ganze Bandbreite, die tatsächlich davon abhängig ist, wie in der Kultur diese Dinge angesehen werden. Und auch das Gleiche gilt für die räumliche Entfernung. Es gibt viele Kulturen, gerade jetzt auch nordamerikanische Indianerstämme oder auch asiatische Völker, auch in Burma, wo es zum Glaubensgut dazugehört, dass die Menschen, die sterben, sich vorzugsweise auch immer wieder in der gleichen Familie reinkarnieren. Deswegen sind auch tatsächlich besonders viele Fälle in diesen Ländern, die sogenannte Same Family Cases oder gleiche Familienfälle. Das heißt, da sprechen sehr viele Kinder davon, dass sie, was weiß ich, die Großmutter der Mutter waren oder irgendwie sowas. Ne? Das ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nicht ganz so interessant, weil da viel erklärt werden kann, dadurch, dass einfach das ganze Wissen in der Familie vorhanden ist, dass viel geredet wird. Aber das spiegelt sich alles in diesen kulturellen Gepflogenheiten wieder.
Ist ja fast so, als hätten sich das einige aussuchen können und andere nicht. Ne, die beiden japanischen Soldaten, die wollten bestimmt nicht als 2 Mädchen wiedergeboren werden in Burma.
Ja.
Spielt die Art des Todes da eine Rolle? Ob der Tod dramatisch war und man hat nicht damit gerechnet? Gibt es da Einflüsse?
Das glaube ich nicht. Also was man sicher weiß, ist, dass viele von diesen Fällen einen gewaltsamen Tod implizieren, also ein sehr großer Anteil von diesen Kindern, die ein früheres Leben erinnern, sind in irgendeiner Form gewaltsam oder auch vorzeitig zu Tode gekommen, sei es Morde, sei es Kriege, sei es Unfälle. Und das kann man ja auch vergleichen, wie hoch ist so die normale Sterblichkeit, die normale Todesrate in einer gewissen Bevölkerung oder in einer Bevölkerungsschicht. Und das liegt also immer jeweils weit, weit darüber, was man in diesen Berichten so findet. Mhm. Und es scheint dabei, oder ob es jetzt einen Einfluss darauf hat, als was oder wie genau man geboren wird, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich würde aber eher mal vermuten, dass das wenig Einfluss hat. Und es gibt zwar auch Fälle, wo Menschen dann oder die Kinder dann berichten, dass sich ihre Eltern selbst aussuchen konnten. Es gibt aber genauso gut auch Fälle, wo Menschen oder Kinder behaupten, sie wurden angewiesen, da und dahin zu gehen, sich da und da wieder zu verkörpern. Aber in der größten Menge der Fälle würde ich sagen, dass die gar nicht wissen, warum sie jetzt da wiedergekommen sind, abgesehen vielleicht auch noch von diesen Fällen, wo sich das alles innerhalb einer einzigen Familie abspielt und so weiter.
Ach, aber einige haben wirklich Erinnerungen an diese Zwischenzeit. Die können also berichten, was dazwischen war?
Ja, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt von diesen Fällen. Und zwar betrifft das auch so ungefähr 20%. Das ist also immerhin auch etwas, ja, also von 5 Kindern 1, scheint irgendwelche Erinnerungen zu haben an diese Zwischenzeit zwischen dem Tod im letzten Leben und der Geburt ins neue Leben. Und interessant wird es dann, wenn diese Erinnerungen auch verifizierbar sind. Und das ist in der Tat häufig der Fall. Und spannenderweise gibt es da auch weitgehende Übereinstimmung jetzt mit beispielsweise Nahtoderfahrungen. Sprich, also wenn Menschen jetzt im Sterben liegen oder zumindest auch glauben, im Sterben zu liegen, oder sei es jetzt auch nach Herzinfarkten, kennt man ja diese typischen Berichte, dass sie aus ihrem Körper austreten, die Szenerie wie von oben betrachten und so weiter, dass sie dann vielleicht auch verstorbene Angehörige und so weiter treffen, bevor sie dann wieder ins Leben zurückkehren in ihren eigenen Körper. Und bei diesen Reinkarnationsfällen ist es nun so, dass wir auch Fälle kennen, dass die Betreffenden berichten, aus ihrem Körper ausgetreten zu sein, die Szenerie von oben betrachtet zu haben, als sich aber nicht bemerkbar machen konnten, den Umstehenden, dass sie auch dann vielleicht verstorbene Angehörige oder liebgewonnene Personen getroffen haben in diesem transzendenten Reich. Nur gehen sie in diesen Fällen natürlich nicht wieder in ihren eigenen Körper zurück, wie es jetzt bei der Nahtoderfahrung der Fall wäre, sondern sie finden sich plötzlich in einem neuen, anderen Körper wieder. Und das zeigt schon, dass auch da eine gewisse phänomenologische Verwandtschaft zwischen diesen Fallsammlungen besteht. Und wir finden ja tatsächlich auch Fälle, wo diese Überschneidung noch deutlicher wird, wo also Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, gesagt haben, sie haben versucht, sich in ein neugeborenes Kind, in einen Säugling oder so hineinzubegeben, wurden da wie reingesaugt, hat nicht geklappt. Dann ist man halt wieder doch irgendwie in den alten Körper zurückgekehrt. Und genau solche Fälle finden wir auch im Kontext dieser Reinkarnationsfälle, wo die Kinder also beschreiben, dass sie versucht haben, in irgendwelche Körper einzudringen, was aber nicht geklappt hat. Oder ihnen in ihren eigenen Körper vielleicht sogar wieder einzudringen und dass sie halt dann irgendwann in einem neuen Körper gelandet sind.
Das ist aber jetzt keine Besessenheit, oder? Also wäre zum Beispiel nicht so bei den beiden japanischen Soldaten, dass die Seelen da umhergeirrt sind, dann wurden die beiden Mädchen geboren und dann sind die nachträglich in die Mädchen eingefahren und haben die besetzt, sondern die wurden schon so geboren, oder?
Also in dem Fall wurde es so geschildert, aber das ist auch ein Bereich, wo es sehr, sehr viele Überschneidungen gibt und wo gar nicht klar ist, wann jetzt wirklich genau eine Reinkarnation oder auch eine Besessenheit stattgefunden hat. Und auch der Begriff der Besessenheit muss in dem Kontext ja irgendwie auch ein bisschen anders interpretiert werden, weil zum Beispiel ja im westlich-christlichen Kontext die Besessenheit ja ein bisschen was anderes ist. Da geht es ja meistens darum, dass irgendeine bösartige Wesenheit, ein dämonisches Wesen, die in einem Körper wohnende Seele vertreibt oder ersetzt. Und oft ist es auch eine temporäre Sache. Da gibt es vielleicht Exorzitien und Riten und dann wird vielleicht der Teufel oder der Dämon wieder vertrieben, dann kommt die Seele wieder zurück. Also diesen dämonischen Aspekt finden wir in den Reinkarnationsfällen nicht. Aber wir finden sehr wohl Fälle, wo eine vermeintliche menschliche Seele einen Körper besetzt hat, der schon am Leben war. Das ist also gewisserweise eine andere Art von Besetzung. Die findet vor allen Dingen auch in Fällen statt, wo diese Person, die dann in die eingedrungen wird, sehr, sehr krank oder in einer Art scheintoten Zustand war oder schon für tot gehalten wurde. Plötzlich kommt diese Person wieder zu Bewusstsein, aber auch wieder anders als in der Nahtoderfahrung spricht jetzt jemand ganz anderes aus diesem Körper und zeigt sich äußerst verwirrt, weiß gar nicht, wo er oder sie sich denn jetzt befindet. Also da gibt es ganz spannende Fälle, wo also es zu einer solchen Besetzung gekommen ist. Was jetzt aber genau mit sich entwickelnden Föten oder auch im Bauch einer schwangeren Frau ist, ob da jetzt schon eine Seele drin ist oder in welcher Art von Seele oder ab wann sie da reingeht, oder ob es so eine Art Vitalseele gibt, die nur die körperlichen Funktionen zunächst mal gewährleistet und dass so ein mit einem Ich verknüpfter seelischer Anteil irgendwann dazukommt. Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind, wo es auch teilweise widersprüchliche Befunde gibt. Aber ja, die auch interessant genug sind, um da eben weitere Forschungsarbeit betreiben zu können oder zu wollen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, das waren ja schon mal schöne Beispiele. Jetzt kommen wir auch mal zur Kritik oder zu Erklärungsmodellen. Es gibt einmal das physikalistische Modell. Das kann man auch, oder materialistisch, also ein Modell, was davon ausgeht, dass es gibt nur die physikalische Welt und diese Phänomene kann man rein damit erklären. Wie versucht ein Physikalist das zu erklären?
Naja, ein Physikalist geht ja zunächst mal davon aus, dass alle Lebensprozesse auch auf physikalische Prozesse zurückführbar sind. Daher ja auch der Name. Also früher hat man auch Materialismus oder Materialist zu diesem Denken gesagt. Ja. Wobei jetzt aber eben zum Beispiel Energie keine Materie ist, aber dennoch physikalisch ist. Daher kommt es, dass also im Zuge von jüngeren Diskussionen dieser alte Terminus von Materialismus oder auch Mechanismus durch diesen Physikalismus ersetzt wird. Aber wie gesagt, es bleibt dabei, auch menschliches Bewusstsein, Emotionen, Gefühlsregungen und so weiter sind eine Ausgeburt von physikalischen Prozessen und haben selber an sich keine Existenz. Und in einem, im Rahmen von einem solchen Weltmodell oder auch Lebensmodell können natürlich solche Sachen wie eine Seele oder sogar eine, die vielleicht den Tod des physischen Körpers überdauert, gar nicht vorkommen. Das heißt, man streitet in diesem Kontext alle vermeintlich parapsychologischen Effekte oder Phänomene ab, wie Hellsehen, ne, dass also jemand aus seinem Körper austritt und nimmt irgendwelche Dinge aus der Umwelt wahr. Das kann also nicht so sein, wie es die Parapsychologen zum Beispiel berichten, sondern das hat, wenn es überhaupt so stattfindet, auch eine physikalistische, normal auf Sinnesorganen beruhende Basis. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand auch noch sagt, das habe ich in meinem Zwischenleben aber korrekt erlebt oder ich bin sowieso die Reinkarnation von einer Person, die schon mal gelebt hat, das geht da natürlich gar nicht. Das heißt, alles, was in diesem Feld der Reinkarnationsfälle sich ereignet, wird zurückgeführt auf falsch interpretierte Erinnerungen, auf, dass irgendwer vielleicht mal Gesprächsfetzen aufgefasst hat, die zwischen Erwachsenen gefallen sind. Ja, das Kind interpretiert sie jetzt aus irgendeinem Grund so, als ob sie selbst ist, das Kind selbst betroffen hätte. Oder dass das Ganze sowieso einfach auf ein Konstrukt ist, ja, um jetzt soziale Vorteile zu erlangen oder vielleicht an Geld zu kommen. Wenn jetzt beispielsweise ein Kind aus einer armen Familie behauptet, ich stamme eigentlich aus einer reichen Familie, bitte bring mich zu dieser reichen Familie, dass also auch finanzielle Vorteile sich da erhofft werden und so weiter. Oder dass einfach grundsätzlich diese Fälle auf unsauberer Forschungsarbeit beruhen, auf Fragen, wo die Antworten den befragten Personen schon in den Mund gelegt werden oder wo sie dahin geführt werden, solche Aussagen zu treffen und so weiter und so fort. Also zumindest ist klar, da ist nichts dran, an keinem einzigen Fall von der physikalistischen Perspektive.
Diese Secret-Fälle auch nicht, ne? Da können sie ja dann, also wo sich das Kind an ein Versteck von Geld erinnert oder Waffen, der Physikalist sagt dann ganz klar, ist Betrug.
Eine andere Möglichkeit hat er ja nicht. Naja, was heißt Betrug
oder Zufall?
Ja, oder muss ja nicht gerade direkter Betrug sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, dass, wie gesagt, dieses eine Kind, das ich da erwähnt habe, was da seinen Namen und das Datum in der Betonmauer da gefunden hat, ich kenne jetzt keine physikalistische Kritik dieser Fälle oder auch von diesem Fall, aber da würde man vielleicht sagen, naja, die sind ja da hingegangen, waren ein paar Leute dabei und dann ist das Kind an der Betonmauer vorbeigelaufen. Und hat man zufällig entdeckt, oh, guck mal, da ist ja der Name. Und dann hat man also das dann von Seiten der anwesenden Zeugen so interpretiert, als ob das Kind sie dahin geführt habe. Wobei vielleicht eigentlich ist es ja nur zufällig drauf gestoßen. Jetzt wird es aber dem Kind so in den Mund gelegt und das wird so zu Protokoll gegeben, als ob das Kind das von vornherein schon gewusst hätte. Ich denke, so in der Art wird dann irgendwie argumentiert werden. Und es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also sowas passiert ja sicherlich auch hier und da. Deswegen ist es in meinen Augen ja auch wichtig, dass man wirklich nicht jetzt unbedingt immer nur einzelne Fälle betrachtet, sondern wirklich das Gesamtpaket an diesen ganzen dokumentierten Fällen. Oder dass man auch wirklich versucht, noch weitere Fälle mit immer besserer Methodik, mit immer besserer auch Dokumentationstechnik zu sammeln.
Ja, das ist wie bei Nahtoderfahrungen, ne? Eine kann Zufall sein, zwei, drei, vielleicht haben die sich abgesprochen, aber wenn es Tausende gibt, dann wird es einfach immer unwahrscheinlicher, dass da jedes Mal Betrogen oder Zufälle im Spiel waren. Dann habe ich in dem Essay auch gelesen, das fand ich witzig, es gibt noch ein Living Agent Psi-Modell. Das ist wohl die Theorie, es gibt Psi, also scheinbar Gedankenübertragung, aber keine Wiedergeburt.
Ja.
Hast du so richtig verstanden? Die versuchen dann Wiedergeburt damit zu erklären, dass unterbewusst oder durch Psi-Kräfte Informationen übertragen werden können, aber immer nur von einer lebenden Person auf die andere.
Genau. Das ja, haben Sie schon sehr richtig so zusammengefasst. Es geht also in diesem Modell schon darum, also es ist kein physikalistisches Modell, es ist ein Modell, in dem Psi-Fähigkeiten, parapsychologische Fähigkeiten, Hellsehen, Telepathie, vielleicht auch Psychokinese, auch Präkognition, all diese Dinge zugestanden werden, Retrokognition, ja, schau in die Vergangenheit, oder vielleicht sogar von einer menschlichen Seele sogar gesprochen wird. Aber es wird dennoch davon ausgegangen, dass diese mit dem biologischen Tod dann auch vergeht. Das ist also ein nicht physikalisches Modell, wo es aber kein Überleben des Todes gibt. Oder zumindest ein Modell, in dem man sagt, die Fälle, die wir hier empirisch dokumentieren können, sei es im Reinkarnationskontext, sei es bei Nahtoderfahrung, Mediumismus, Nachtodkontakte, die lassen sich alle mit diesen eben genannten Psi-Fähigkeiten der Lebenden erklären.
Wie kommt man da drauf, so ein Modell zu entwickeln? Ist das dann Sparsamkeit an Annahmen, dass man sagt, okay, wir haben diese Psi-Fähigkeiten, die es scheinbar auch gibt, und wenn wir alles damit erklären können, dann sparen wir uns die Seele und das Leben nach dem Tod? Oder wie kommt man da drauf?
Na, spielt sicher eine Rolle, aber im Grunde hat dieses Modell auch schon relativ alte Wurzeln. Also es gab ja so in der Zeit um 1850 herum auch in Deutschland dann die Welle des Spiritismus und des Tischeklopfens, die also aus Amerika ja hier rübergeschwappt ist. Und schon da stellte man sich die Frage, also vorausgesetzt mal, die Art und Weise, wie mein Tisch jetzt hier klopft und hüpft, ist paranormal. Und da gab es ja viele Leute, die also felsenfest diese Überzeugung waren. Da hat man sich auch damals schon gefragt, ja, ist das denn jetzt wirklich ein Zeichen der Verstorbenen oder ist das etwas, das durch die unbewussten Seelenkräfte der anwesenden Sitzer bewerkstelligt wird? Also damals gab es ja noch diese Konzepte von animalischem Magnetismus, der dann möglicherweise da zum Tragen kommt und so weiter. Und man hat auch festgestellt, tatsächlich, ein bestimmter klopfender Tisch kann nur richtige Antwort geben, auf bestimmte Fragen geben, wenn die Antwort auch den Sitzern bekannt ist. Wenn jetzt Fragen gestellt wurden, auf denen niemand der anwesenden Sitzer eine Antwort hatte, kam auch dann keine oder eine falsche Antwort. Das heißt, es ist schon auch berechtigt, diese Annahmen zu treffen, und es ist auch in meinen Augen wahrscheinlich, dass die Psi-Fähigkeiten der Lebenden in solchen Fällen eine Rolle spielen. Und das hat sich dann im Zuge der sich immer ausweitenden auch Survival-Forschung auch immer verkompliziert, ja, diese Argumentationsweise mit den mediumistischen Sitzungen, die ganzen Überprüfungen, die von der Society for Psychic Research durchgeführt worden sind, mit Mrs. Piper und anderen berühmten Medien. Da war immer schon die Diskussion mit dabei, inwiefern ist das denn jetzt wirklich auf die Lebenden oder eben auf die Toten zurückzuführen. Und ja, das ist eigentlich von daher kein Wunder, dass sich das auch auf die Reinkarnationsfälle erstreckt, diese Diskussion. Und es ist tatsächlich so eine Art Sparsamkeitshypothese, ja, wo man einfach mit reiner Logik zumeist argumentiert. Kann es nicht auch sein, dass sich das anders erklären lässt? Und wenn ja, dann ist doch das Psi der Lebenden die sparsamere Hypothese, als jetzt einen Agens anzunehmen, das den biologischen Tod überlebt.
Ja. Aber Sie halten das auch für unwahrscheinlich. Ne? In Ihrem Resümee, da gehen Sie auch darauf ein, dass es dafür Argumente gibt, aber dass das Wahrscheinlichste ist, dass es einfach Wiedergeburt gibt als Phänomen.
Ja, salopp gesagt, ja, schon. Aber ich denke, man muss das noch ein bisschen differenzierter sehen, denn ich denke, es kann ja auch alle möglichen Varianten geben. Aber zumindest für die besonders gut dokumentierten und besonders komplexen Fälle, ja, da finde ich, kann man dann schon so weit gehen, um das zu behaupten. Also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen ins Detail, wie man sich das denn überhaupt vorzustellen hat. Denn dieses Modell der Psi-Fähigkeiten der Lebenden wurde bisher in der Parapsychologie hauptsächlich in Bezug zu mediumistischen Phänomenen diskutiert. oder auch zu im Kontext von Reinkarnationsfällen, die jetzt heranwachsende Personen, also schon ältere Teenies oder so, oder auch über 20-jährige erwachsene Menschen betreffen. Und da wird dann argumentiert, ja, die haben vielleicht diese oder jene Motivation gehabt, diese Fälle zu konstruieren. Sie sind in eine Art Dissoziationszustand geraten, ähnlich wie wir es ja von Personen mit multiplen Persönlichkeiten kennen, jetzt auch genannt, also dissoziative Identitätsstörung. Da finden wir ja ganz ähnliche Phänomene. Aber interessanterweise sind ja die Fälle, die wirklich diese ganz kleinen Kinder betreffen, teilweise schon Kinder, die ja Erinnerungen an ihr vergangenes Leben an den Tag zu legen scheinen, bevor sie überhaupt sprechen. Die sind in dieser ganzen Diskussion bisher praktisch unten durchgerutscht. Die hat man kaum berücksichtigt. Und ja, das ist eben auch jetzt ein Ziel meines Essays gewesen, da diese Lücke mal zu füllen und wirklich zu schauen, ja, inwiefern lässt sich denn dieses Modell des Psi der Lebenden auch auf genau diese Fälle anwenden. Und wenn man einen Blick in die Literatur wirft, da stellt man fest, dass also von den Parapsychologen oder auch überhaupt Menschen, die sich jetzt mit der Überlebensfrage beschäftigen und die diese Living Agent Psi-Hypothese bevorzugen, eigentlich nur ein einziger Autor diese Fälle mal wenigstens in nennenswerter Weise diskutiert hat. Alle anderen sind sowieso zu dem Schluss gekommen, die kann man mit dieser Hypothese nicht erklären, eine Reinkarnation passt besser. Und wie gesagt, also einen gibt es, das ist Michael Sudduth, der hat 2016 ein Buch geschrieben, wo er eben argumentiert, dass es auf einer logischen Ebene unmöglich ist zu entscheiden, ob es jetzt hier eher um Psi der Lebenden oder um eben eine Reinkarnation handelt. Ne? Und der, ja, ich rede gerade noch ein bisschen weiter, um so seinen Grundgedanken noch vorzustellen. Ja. Er sagt, und auch, wie ich finde, sehr zu Recht, dass so eine Konstruktion eines simulierten Reinkarnationsfalls ja immer eine wirklich starke Motivation im Hintergrund benötigt. Und er sagt weiterhin auch zu Recht, dass diese Motivation in dem Fall nicht von den Kindern ausgehen kann, denn die Kinder sind ja viel zu klein. Was kann denn ein oder zweijähriges Kind im Extremfall, das noch nicht mal sprechen kann, für eine Motivation haben, jetzt einen Reinkarnationsfall zu simulieren? Das hat ja noch überhaupt keine Konzepte von all diesen Dingen. Ja. Deswegen sagt halt Sudduth, die Motivation liegt in diesen Fällen eben bei den Eltern, und zwar, oder halt bei Erwachsenen. Da kommen zum einen die Eltern dieses Kindes in Frage, die ganz ähnlich wie im physikalistischen Modell, sich von der Konstruktion eines solchen Reinkarnationsfalls einen Aufstieg im sozialen Status erhoffen oder vielleicht einen finanziellen Gewinn. Oder zum Zweiten kann es auch sein, dass es sich um die Eltern oder um Vertrauenspersonen der Person handelt, die gestorben ist, die also sehr stark trauern, die ein Wiedersehen mit dem Verstorbenen anstreben. Die könnten auch motiviert sein, einen solchen Reinkarnationsfall zu induzieren. Und das sind so mal die Grundvoraussetzungen und alles Weitere. Da wird es da richtig haarig und kompliziert.
Ist ja jetzt schon weit hergeholt, ne, dass man das ich meine, ich kann ja, es gibt Fälle, da hat so ein kleines Kind zum Beispiel einen Geburtsfehler, den hat es ja seit Geburt, und hat dann zum Beispiel mit 1-2 Jahren schon panische Angst vor Wasser oder Feuer. Und erinnert sich dann mit 4-5 Jahren, wenn es reden kann, ans Vorleben, kann es beschreiben und sagt auch, ich bin ertrunken. Dann findet man die Person, die ertrunken ist, und die hatte dieselben Narben oder Ähnliches. Dann hat man ja schon ganz viele Indizien, die das Kind schon seit Geburt hatte. So, wenn man jetzt sagt, die Eltern haben das jetzt nachträglich konstruiert, dann ist das ja wirklich eine Meisterleistung dieser Eltern, erstmal jemanden zu finden, der so gestorben ist, dieselben Merkmale hatte, ne, und alles. Da muss man ja schon wirklich sich was zusammenbauen, um das zu konstruieren.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Und vor allen Dingen muss man ja auch sehen, dass das alles ja dann auf einer den Eltern unbewussten Ebene abläuft. Also die Eltern müssen praktisch selbst in so eine Art Dissoziation geraten sein. Ja. Sie sind selber sich ja gar nicht dieser Prozesse bewusst, die sie da angeblich in die Wege leiten. Und noch weniger sind sie sich dessen bewusst, dass das mit ihren eigenen unbewussten Psi-Fähigkeiten geschieht. Denn also, wenn man jetzt mal so einen Fall nimmt, Also es gibt einen, den habe ich in meinem Essay auch beschrieben, natürlich jetzt nur von der Voraussetzung, dass sich dieser Fall tatsächlich so zugetragen hat. Es gibt einen Fall aus, das war es jetzt Myanmar, glaube ich, oder ja, ich glaube Myanmar, Burma. Mhm. Da hat dieses Kind, das dann also irgendwann anfing zu sprechen, schon auch über Erinnerungen an das Zwischenleben verfügt und hat auch gesagt, ich bin meiner damaligen Witwe im Traum erschienen und habe ihr gezeigt, wo ich Geld versteckt hatte. Also ist im Grunde einer von diesen Geheimnisfällen. Das wusste sonst niemand.
Ja.
Und es hat sich dann also später herausgestellt, als dann auch die Witwe befragt wurde, sie kann sich an genau so einen Traum erinnern, wo ihr also ihr verstorbener Mann erschienen ist und ihr ein Versteck für Geld gezeigt hat. Und tatsächlich hat sie dieses Geld auch dort gefunden. Und dieser Junge hat zusätzlich auch noch ein Geburtsmerkmal gehabt im Sinne von einer Narbe auf dem Kopf. Hat auch gesagt, also da bin ich draufgefallen, da bin ich dran gestorben, was auch also tatsächlich dem Todesumstand dieser vorherigen Persönlichkeit entsprach. Also wenn man solche Fälle jetzt dann über dieses Living Agent Modell, Living Agent Site Modell, LAP, in kurz erklären will, da wird es schon wirklich kompliziert, denn es umfasst ja sogar schon Erlebnisse des Kindes, die vor seiner Geburt stattgefunden haben, zum Beispiel diesen Traum, wie gesagt, wenn das alles so sich zugetragen hat, aber es kann ja sein, dass es sich so zugetragen hat und dann muss eine Theorie natürlich in der Lage sein, das zu erklären. Also was kann man jetzt machen? Die LAP-Hypothese muss also annehmen, dass diese Eltern schon, also vor der Geburt ihres Kindes, diese vorherige Persönlichkeit und auch diesen Ort des Geldes, wo das versteckt war, irgendwie über ihre außersinnliche Wahrnehmungsfähigkeiten lokalisiert haben, dann müssen sie einen Traum in der ihnen ja noch völlig unbekannten Witwe induziert haben, der eben dieses Versteck enthält. Und dann müssen sie auch eigentlich wissen, wie dieses Kind zu Tode gekommen ist, sprich vielleicht auf den Kopf gefallen. Und dann müssen sie über Psychokinese oder maternale Impressionen ein passendes Geburtsmerkmal auf den Fötus imprägnieren, das dann also auch von der Position her mit der tödlichen Verletzung übereinstimmt. Und wenn das Kind dann geboren ist, dann müssen also die Eltern ihr Kind unbemerkt in so einer Art dissoziieren, dass das Kind selber sich mit dieser vorherigen Persönlichkeit identifiziert, über die Kinder, über die außersinnliche Wahrnehmungsfähigkeiten des Kindes selbst Zugang zu diesem vorherigen Leben bekommt. Und dann halt auch noch überdies behauptet, schon vor seiner Geburt an einem induzierten Traum, an diesem Traum teilgenommen zu haben, der ja an dem was gar nicht sein kann, ne? Sondern ist ja auch alles nur so aufgedrängt oder wie auch immer oder induziert von den Eltern. Also das ist jetzt die eine Variante. Und wenn man jetzt aber noch davon ausgeht, dass die Witwe eigentlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Kette von Ereignissen ist, dann wird es ja noch komplizierter, weil die Witwe muss all dies ja von der Entfernung tun. Die kennt ja das Kind noch nicht mal und muss also auf Entfernung dieses Kind dissoziieren gegen den Willen der Eltern, die ja gar nicht oft wollen, dass ihr Kind von solchen Sachen redet und dann nur aus einer Entfernung heraus, was weiß ich, dann diese ganzen Dinge ins Werk setzen. Also da wird es schon wirklich sehr, sehr kompliziert, weswegen auch viele oder eigentlich die meisten Menschen, die sich mal intensiver wirklich mit den Fällen oder auch den Einzelheiten der einzelnen Fälle beschäftigt haben, zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Hypothese letztlich zu abstrus wird und also wirklich ein rein theoriegeleitetes Konstrukt ist, das jetzt aber durch die ganz normale Empirie nicht gestützt wird. Also da ist dann in dem Fall wirklich die Annahme einer Reinkarnation die sparsamere Hypothese als diese wirklich sehr komplexen, komplizierten theoretischen Gedankenkonstrukte.
Was hat der Stevenson selbst, was hat der denn geglaubt? Der hat ja wahrscheinlich geglaubt, es gibt eine Art Seele und die wird halt wiedergeboren. Irgendwie sowas muss es geben.
Also das war schon auch seine bevorzugte Erklärungsweise für zumindest die wirklich komplexen und gut dokumentierten Fälle. Aber wie das jetzt alles genau abläuft in so einem Reinkarnationsprozess, da konnte er natürlich auch wenig dazu sagen. Es ist uns ja doch vieles verborgen, was dann so hinter den Kulissen, wenn man so will, abläuft. Ja. Er hat schon sowas Seelenartiges angenommen. Er nannte das Psychophore, also eine Art Seelenträger. Und bei Seele allein reicht ja nicht, sondern es muss ja noch irgendwas dazukommen, was auch diese ganzen körperlichen Merkmale vermittelt und so weiter.
Ja.
Aber tja, was dann halt diese Einzelheiten von möglichen Erklärungsmodellen betrifft, da tappen wir natürlich weitgehend im Dunkeln. Und das ist ja einerseits sehr bedauerlich, aber zweitens liegt es auch in der Natur der Sache, weil das sich in diesem Bereich dann um Prozesse handelt, die unserer unmittelbaren Wahrnehmung schlichtweg entzogen sind.
Kommen wir, das letzte Kapitel ist auch in Ihrem Essay Future Outlook. Also was bringt Ihnen die Zukunft oder auch Ihre Zukunft jetzt? Gibt es da neue Ansätze? Man sammelt jetzt auch durchs Internet und durch die moderne Technik. Gibt es immer mehr Fälle? Wird von immer mehr berichtet? Oder gibt es die Möglichkeit, immer mehr zu sammeln an Daten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eines jetzt der erfreulichen Komponenten der Globalisierung, ja, und der allgemeinen Vernetzung. Denn das ermöglicht natürlich, dass die Fälle, die jetzt neu dazukommen, auch wesentlich besser, schneller, effizienter untersucht und dokumentiert werden können als beispielsweise vor, was weiß ich, 50 Jahren, wo der Ian Stevenson noch jedes Mal zu Fuß durch Indien da irgendwelche Dörfer hinter dem Ende der Straße aufsuchen musste, jetzt mal im Extremfall. Also es ist so, dass diese Beschäftigung mit dem Reinkarnationsthema auch im Westen sehr, sehr stark an Interesse dazu gewonnen hat. Auch der Anteil an Personen, die an Reinkarnation glauben oder die sich das vorstellen können, ist im Westen, sowohl Europa als auch in Amerika, natürlich gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Bis zu einem Drittel beträgt das teilweise, glaube ich, und zwar auch inklusive der Christen. Also auch Christen nehmen es da anscheinend gar nicht immer so genau.
Ja, da geht das.
Beziehungsweise
ja
können sich vorstellen, dass so ein Reinkarnationsereignis auch mit dem christlichen Glauben durchaus vereinbar ist. Und dadurch, dass man jetzt auch diese ganzen Menschen, die dieses Interesse haben, so gut vernetzen kann, zum Beispiel über Facebook, kommen da natürlich viele interessante Kontakte zustande. Also ich bin auch in sehr gutem Kontakt mit James Matlock, der ein in der USA wohnender Kort- oder Reinkarnationsforscher ist. Der betreibt eine Webseite oder eine Facebook-Gruppe, die, ich glaube, mittlerweile über 60.000 Mitglieder hat und die jeden Monat rasant weiter wächst. Also so viel Input kommt da teilweise rein, dass das ja für ihn gar nicht mehr alleine zu handeln ist. Er hat jetzt verschiedene so Unteradministratoren schon irgendwie da eingebunden. Und viele sind natürlich da einfach nur passiv oder machen gar nichts, aber es kommen auch tatsächlich über diese Webseite immer wieder neue Fälle rein, wo Eltern sich plötzlich dann, oder wo sie einfach wissen, aha, da gibt es ja eine Adresse, jemanden, wo ich mich hinwenden kann. Mein Kind redet nämlich über solche Sachen. Und der Jim hat, soweit ich weiß, schon einige sehr vielversprechende Fälle gerade über seine Webseite hinein oder über seine Facebook-Gruppe reinbekommen, darunter auch einen Fall, wo ein Kind in England geboren wurde, das ein Leben erinnert eines amerikanischen Jungen, der in einem Tornado zu Tode kam, also ich glaube in einen Baum reingeschleudert oder so. Und die Frau nahm also einfach Kontakt mal auf und erst im Zuge dieser Kontaktaufnahme und der weiteren Dialoge konnten dann die ganzen benötigten Informationen da irgendwie eruiert werden und tatsächlich der Fall gelöst werden. Das heißt, es ist also auch einer von diesen besonders wichtigen Fällen, wo also die Informationen, die das Kind preisgegeben hat oder von denen sie berichtet, zuerst dokumentiert worden sind, bevor man sich dann auf die Suche nach dieser möglichen früheren Persönlichkeit macht und sie dann mit Glück auch findet. Das war anscheinend in diesem Fall auch so. Es gibt ungefähr 30 Fälle dieser Art, und die sind aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich besonders interessant. Und auch da kommt jetzt in der heutigen Zeit dazu, dass, wie gesagt, auch die Dokumentationstechniken ja immer besser werden. Das heißt, die Mutter hat in dem Fall einfach das Kind auf ihr Handy, auf ihr Smartphone sprechen lassen und hat es auch abgefilmt dabei. Das heißt, es gibt Audiodokumente, es gibt Videodokumente, ja. Es gibt natürlich die schriftlichen Aufzeichnungen. All das ist ja heute wesentlich einfacher, als es früher war. Und ja, ist dann auch einfach festgehalten und man kann nicht nachträglich doch irgendwie dran rumschrauben. Also von daher sehe ich die Zukunft der Reinkarnationsforschung recht optimistisch. die gegenwärtigen Möglichkeiten der technischen Vernetzung von Leuten oder des Informationsaustausches kommen dem Ganzen sehr zugute. Und dann erwähne ich schnell auch noch, dass ja Karen Wehrstein, also auch eine sehr kenntnisreiche Erforscherin von solchen Reinkarnationsfällen in Kanada wohnend, auch ein neues Institut gegründet hat, gerade vor gar nicht allzu langer Zeit, wenigen Monaten, das International Center for Reincarnation Studies. Und da soll also auch dann, je nachdem, wie sich das alles weiterentwickelt, genau solche Forschung eben betrieben werden, auch mit finanzieller Unterstützung und so weiter und so fort.
Gut. Ja, ich glaube auch, ich kenne selber ein kleines Kind, was sich mit 4, 5 Jahren daran erinnert hat, an Vorleben. Ich glaube, das ist recht häufig.
Mhm.
Die Leute reden vielleicht noch nicht drüber oder die tun das halt ab. Aber jetzt durch die neue Technik kommt vielleicht raus, wie oft das dann doch passiert.
Ja. Ja. Genau, und da denke ich eben auch, es kommt häufiger vor, als man meint, auch im Westen. Und zum Beispiel Karen Wehrstein ist selbst so eine Person, also sie hat sich als Kind auch an ein vorheriges Leben wohl erinnert und hat aber derartige, also Repressalien erfahren, dass sie dann irgendwann einfach nicht mehr drüber geredet hat. Und dann sind die Erinnerungen auch verschwunden. Irgendwann kamen sie dann mit Macht wieder. Das hört man gar nicht so selten. Und natürlich ist auch diese steigende Bewusstheit, dass es diese Fälle einfach gibt, auch für solche Kinder gut. Dann lernt man oder lernen potenzielle Eltern von solchen Fällen auch besser, diese Geschichten, die das Kind erzählt, einzuordnen und zu verstehen, anstatt sie einfach zu unterdrücken oder das Kind zu schimpfen, was es da für einen Quatsch erzählt und so weiter und so fort. Oder auch James Matlock, die Kinder von Jim haben selbst solche Erinnerungen gehabt. Also das heißt, die Forscher, die in dem Bereich aktiv sind, haben ja offenbar teilweise wirklich ganz persönliche Erfahrungen in diesem Umfeld gemacht. Und weil das eben auf Unverständnis stieß oder weil man das nicht richtig einordnen konnte und so weiter, daraus hat sich dann dieses auch wissenschaftliche Interesse entwickelt.
Ja, es scheint ja auch ein Bedürfnis dieser Kinderseele zu sein, darüber zu reden. Die wollen das ja. Ne, das, und warum soll man die da nicht reden lassen? Das scheint ja wichtig zu sein für die.
Naja, klar. Oder wenn man jetzt wieder diesen Fall des James Leininger nimmt, in Amerika, der dieses Leben eines Flugzeugpiloten erinnert, der hat ja auch sehr stark unter Albträumen gelitten. Oder die ganze Familie hat unter seinen Albträumen gelitten. Und keiner wusste so recht, woher das kommt und was das alles soll. Oder die Kinder weisen teilweise sehr extreme Phobien auf und keiner weiß, woher die kommen. Und sie hängen aber offensichtlich dann sehr häufig mit der Todesart der vorherigen Persönlichkeit zusammen. Das heißt, auch irgendwelche frühkindlichen Störungen, wenn man so will, können sich in dieser Form möglicherweise relativ natürlich einordnen lassen und auch dann wesentlich besser verstehen lassen und auch besser therapiert werden.
Ja klar, man hilft den Kindern damit und der ganzen Familie.
Ja. Ja.
Super. Und ich denke, Sie persönlich bleiben auch dran an der Forschung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die ja auch aus biologischer Hinsicht immer sehr interessant. Denn also ich bin ja Biologe und bin auch über die Parapsychologie und die Survival-Forschung eigentlich eher über so die biologische Schiene geraten, weil mich einfach ungelöste biologische Themen interessieren, auch ungelöste evolutionsbiologische Themen. Und auch in diesem Zusammenhang sind ja diese Reinkarnationsfälle ganz besonders interessant. Und das sogar auch unabhängig, wie genau sie man jetzt deutet, außer man deutet sie physikalistisch. Mhm. Denn im Grunde, was ja da passiert, wenn ein Kind über ein vergangenes Leben berichtet, vielleicht auch Phobien oder Vorlieben, Abneigungen hat, die denjenigen der vorherigen Persönlichkeit entsprechen oder die vielleicht sogar auch körperliche Merkmale aufweist, die der vorherigen Persönlichkeit entsprechen. Das ist ja auch aus evolutionsbiologischer Hinsicht äußerst wichtig zu wissen und zu untersuchen, denn das bedeutet ja, dass manche Dinge vererbt werden können, ohne dass der direkte Weg über die Gene gewählt wird von, was weiß ich, den Eltern aufs Kind. Ja, dieser ganz direkte Übertrag, sei es nun der klassisch-genetische Weg oder auch das, was jetzt auch als Vererbung erworbene Eigenschaften wieder verstärkt im Rahmen der Epigenetik diskutiert wird. Es kommt hier offenbar auch eine mögliche Vererbungsweise mit ins Spiel, die praktisch zeit- und raumübergreifend ist. Und könnte natürlich auch sein, dass ein solcher Prozess dazu beiträgt, im Laufe der Evolution Instinkte, ja, Vorlieben, Abneigungen, habe ich vorhin gesagt, oder auch körperliche Merkmale in Lebewesen herauszuentwickeln. Und das könnte in meinen Augen dann schon auch einige bislang ungeklärte Evolutionsentwicklungen besser verständlich machen.
Ja, das ist interessant. Ja, der Prozess der Evolution würde dadurch optimiert werden. Der wäre noch besser. Man könnte mehr Eigenschaften übertragen.
Ja, ob das besser oder schlechter ist, weiß ich jetzt noch gar nicht. Vielleicht zunächst mal besser, ja. Aber auf jeden Fall kommt da in diesem Fall dann möglicherweise so ein zusätzlicher Faktor dazu.
Ja. Vielleicht kann man das dann wirklich epigenetisch nochmal nachweisen.
Ja, vielleicht lässt sich das sogar auch irgendwie dann genetisch oder epigenetisch nachweisen. Ja.
Weil vor allen Dingen hat man jetzt heute von Verstorbenen ja oft auch Genmaterial über im Kamm. Wäre auch mal interessant, dass man die Wiedergeburt und das Original sozusagen mal genetisch untersucht. Wenn die ähnliches Gesicht haben oder auch körperliche Merkmale ähnlich sind, dann muss sich das ja eigentlich genetisch widerspiegeln.
Naja, das ist, denke ich mal, noch eine offene Frage, denn wir wissen ja gar nicht genau, was genau jetzt die Gene alles können oder für was genau sie zuständig sind. Also gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass manches von Organismen auch auf diese rein psychische oder parapsychische Art und Weise determiniert oder umgesetzt wird und die Gene eigentlich eher so eine Informationsdatenbank sind, ja, die nur das Grobzeug liefern im Sinne von einem Datencode oder einer Dateninformation, und dass aber die körperliche Ausgestaltung eigentlich ganz anderen Kausalitätsprinzipien und so weiter gehorcht, dann haben die Gene möglicherweise gar nicht so viel Einfluss darauf. Ja, sondern es kann eben sein, dass die dann überlagert werden von diesen anderen Prozessen, den anderen Organisationsprinzipien, die letztlich in dieser parapsychologisch oder psychisch dominierten Hintergrundrealität wurzeln, wie ich das immer gern sage. Ne? Also für mich ist ohnehin klar, dass ja, oder was heißt klar, meine Beschäftigung mit der Parapsychologie hat mir für mich gezeigt, dass viele biologische Prozesse nur dann verstanden werden können oder auch parapsychologische Phänomene, wenn wir davon ausgehen, dass alles Leben in einer geistig-seelisch dominierten Hintergrundrealität wurzelt. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass solche Reinkarnationsprozesse möglich sind, und die würden dann aber auch vornehmlich eben sich dort abspielen und vielleicht gar nicht so sehr irgendwie einen Niederschlag in den Genen finden. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ja, ist eine von vielen unzähligen Fragestellungen, die man da weiterverfolgen kann.
Da machen wir nochmal eine Folge drüber. Das klingt sehr interessant.
Ja.
Gut, kommen wir zum Ende. Lieber Herr Nahm, vielen Dank. Und auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Dranbleiben.
Ja, und auch meinerseits vielen Dank für die Einladung, hier wieder etwas aus meinem Forschungsfeld, aus meinen Forschungsbereichen so vorstellen zu können. Ja, freut mich, und vielen Dank an Sie, Herr Garcia.
Ja, bis zum nächsten Mal.